Das heißt, da ist eine Terrororganisation, die schlachtet Zivilisten dahin auf die barbarischst möglichen Weisen. Und damit stoßen sie natürlich einen Krieg an, unter dem ihre eigene Zivilbevölkerung massiv leidet. Aber anstatt, dass dann die eigene palästinensische Zivilbevölkerung hingeht und sagt, hey Hamas, was macht ihr da eigentlich? Wenn ihr so mordet, dann tut ihr das nicht in unserem Namen und schon gar nicht in Allahs Namen. Und auch das Leid, das ihr mit diesem Krieg über uns gebracht habt, wir sind jetzt sauer auf euch, wir wollen euch nicht mehr. Das passiert nicht. Das kommt nicht vor. Stattdessen lieben immer mehr Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland die Terroristen der Hamas für eben diese brutale und menschenverachtende Vorgehensweise. Hallo, ich bin Tom David Frey, Filmemacher, freier Journalist und Content Creator. Nur kurze Zeit, nachdem am 7. Oktober 2023 die Terrororganisation Hamas den jüdischen Staat überfiel, war ich schon vor Ort. Fast 7 Wochen lang habe ich mich mit Menschen jeder Couleur getroffen, bin kreuz und quer durchs Land gefahren und habe berichtet. In dieser Folge widme ich mich der Ermordung von Inbar Heimann, einer 27-jährigen israelischen Studentin. Fangen wir an. Inbar Heimann ist nur 27 Jahre alt geworden. Die junge Frau, die visuelle Kommunikation in Haifa studiert hat, wurde von den palästinensischen Terroristen der Hamas ermordet. Die Terroristen hatten sie gekidnappt, nachdem sie auf dem Supernova Musikfestival im Süden Israels mehr als 360 Menschen massakriert hatten. Und das ist auch das zutreffende Wort. Es waren nicht irgendwelche Tötungen, es war wirklich ein Massakrieren, was da stattgefunden hat. Aber neben dem Massakrieren hat die Terrororganisation dann auch noch relativ viele junge Leute entführt. Gerade junge Frauen, denn junge Frauen sind natürlich in so einem psychologischen Krieg, in einem Psychoterror, die wahrscheinlich stärkste Waffe, die man hat. Und Inbar wurde mitgenommen, in das Tunnelsystem entführt und verblieb dort, obwohl mittlerweile ja die meisten jungen weiblichen Geiseln freigelassen wurden. Am Schluss, am Ende des Deals sozusagen, den die Terrororganisation mit der israelischen Regierung geschlossen hat, haben die Terroristen eben ihre Meinung geändert. Sie haben sich nicht mehr an die Abmachungen gehalten. Und das war dann der Grund dafür, dass die Kämpfe weiter gingen, bis heute weitergehen. Und eben auch der Grund dafür, dass Inbar weiterhin von den Terroristen gefangen gehalten wurde. Und ich war gestern mit dem Hund draußen und da hat mich dann auf dem Handy die Nachricht erreicht, Inbar ist tot. Das Ganze hat mich besonders betroffen gemacht, weil ich erst vor einer Woche die Familie von Inbar in Tel Aviv kennengelernt habe. Ich war ja eine lange Zeit jetzt in Israel unterwegs und habe wirklich mit Menschen auf jeder Seite gesprochen. Aber ganz besonders in Erinnerung geblieben sind mir auch die Gespräche mit den Familien der Geiseln. Wenn man auch nur ansatzweise verstehen möchte, was die durchmachen, dann muss man sich zuallererst mal in deren Lage versetzen. Die Terrororganisation Hamas, die hat am 7. Oktober so gewütet, dass die Menschlichkeit an diesem Tag geweint haben muss. Sie haben Menschen gefoltert, erniedrigt, verstümmelt, auf brutalste Weise sexuell misshandelt und das mit so vielen Menschen gemacht, dass einem schlecht wird, wenn man darüber nachdenkt. Und ich habe ja auch viele der Kibbuzim besucht, in denen sich dieser ganze Horror abgespielt hat. Zum Beispiel Kfar Aza, da habe ich auch ein Video gepostet zu dem Thema. Kann sich jeder gerne auf meinem YouTube-Kanal anschauen. Man riecht da den Tod, man riecht da noch das Blut, man riecht da das verbrannte Fleisch, wenn man in manche dieser Wohnungen reingeht. Und jetzt, nachdem diese Terrororganisation so gemordet hat und so vergewaltigt hat, so brutal, unvorstellbar brutal, jetzt halten die eben weibliche Geiseln gefangen. Wie fühlt sich das wohl für die Familien an? Ich glaube, den Schmerz kann man sich fast nicht vorstellen. Es gab auch Fälle, da haben Familienangehörige gesagt, sie wären froh, wenn die entführte Person tot wäre, weil sie dann die Gewissheit hätten, dass das Leid ein Ende hat. Und dann gibt es natürlich solche, die das gar nicht sehen wollen, dass es auch sein kann, dass die verwandte Person, die entführt wurde, ermordet wurde. Da gibt es ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ich denke mal, wenn man sich da als Mensch reinfühlt, dann kann man das alles irgendwo nachvollziehen. Ich meine, stellen wir uns das mal vor, es wäre die eigene Freundin, die eigene Schwester, die eigene Tochter, die eigene Mutter, die in den Händen von schlimmsten Sexualstraftätern sich befände. Von schlimmsten Menschenrechtsverbrechern, von Menschen, die wirklich keine Grenze kennen, gar keine, was das Level an Grausamkeit angeht. In diesem Zustand trifft man dann also die Familien an, wenn man sich mit denen trifft. Viele von den Familien probieren sich möglichst aus diesem Medienkreis rauszuhalten. Man probiert natürlich Interviews zu geben, um die Aufmerksamkeit weiterhin darauf zu lenken, dass da die Familienangehörigen immer noch gefangen sind unter unmenschlichsten Bedingungen. Andererseits aber probiert man wahrscheinlich in vielen Fällen, zumindest sagt mir das einige Menschen, mit denen ich gesprochen habe, sie probieren diesen Nachrichtenkreis nicht mitzubekommen. Dieses, ja, vielleicht passiert da was und hier ist noch ein neues Grausamkeitsvideo. Das alles wollen sie natürlich nicht sehen. Ihnen geht es einfach nur darum, ihre Familienangehörigen zurückzubekommen. Und ja, das kurze Interview, das ich geführt habe mit dem Bruder von Inbar und mit ihrem Freund Noam, das ist mir in Erinnerung geblieben. Es ist nur ein wirklich kurzes Interview geworden, weil ich an die beiden nicht mehr rankam. Gerade der Freund von Inbar, also Noam, der hat mir vor dem Interview noch gesagt, für eine Woche habe er nicht mehr sprechen können. Er lebt jetzt seit Wochen auf diesem Vorplatz, auf diesem öffentlichen in Tel Aviv, in einem Zelt, um eben die Politik daran zu erinnern, um die Weltöffentlichkeit daran zu erinnern, was man seiner Freundin antut. Und eine Woche lang habe er nur schweigen können und jetzt würde er probieren, wieder zu sprechen mit Medienvertretern. Und natürlich muss man dann, wenn man als Journalist unterwegs ist, da probieren, eine gewisse emotionale Distanz aufzubauen. Ansonsten versinkt man wahrscheinlich auch in dem Leid, das er da spürt und das auch zu Recht. Es ist in jedem Fall ein Balanceakt, wie man damit umgeht. Und wir haben dann vor der Kamera gesprochen, aber es war nur ein ganz kurzes Gespräch. Mehrere Fragen hat er abgecancelt, da konnte er nicht sprechen. Das hat man auch immer wieder bemerkt. Schon vorher hat er mit mir gesprochen, hatte immer wieder Tränen in den Augen, hat gesagt, gewisse Themenbereiche, die wird er nicht ansprechen können. Es ging dann natürlich in die Richtung private Fragestellungen, weil die natürlich am meisten wehtun. Über die wollte er nicht sprechen und die habe ich dann natürlich auch rausgelassen. Aber es wirkte so wie jemand, der ums Überleben kämpft. Also er wirkte wirklich wie jemand, dem die Luft ausgegangen ist, der nur noch nach Luft schnappt, aber da ist keine mehr, um das jetzt mal irgendwie bildhaft zu erklären. Und das Interview war einfach nur traurig. Ich weiß gar nicht, ob ich das noch veröffentlichen kann. Also auch aus ethischen Gründen. Ich weiß nicht, ob das nicht missbraucht werden kann von Menschen, die sich ganz schlimm, gerade bei Social Media verhalten, wenn andere zu Schaden kommen. Es war ein Interview, das mir wehgetan hat, weil es war fast inhaltsleer. Ich bin da an nichts rangekommen inhaltlich. Ich habe einfach nur gesehen, da steht jemand Zerbrochenes vor mir. Und als ich dann gestern diese Nachricht auf dem Handy bekommen habe, dass Inbar ermordet wurde und dass ihr Leichnam wohl noch immer von den Terroristen nicht herausgegeben wird, ja, wie geht's einem da? Es geht einem schon sehr nah. Man ist natürlich selbst kein Familienmitglied, man hält natürlich selbst eine professionelle Distanz, aber nichtsdestotrotz ist man ja ein Mensch. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es Noam jetzt geht, der da so alleine auf diesem Platz war. Ein Platz, auf dem mehrere tausend Menschen standen, darunter Inbars Familie und Freunde und Bekannte. Und er war trotzdem ganz und gar alleine. Wie geht's dem wohl jetzt? Ich kann jetzt natürlich, obwohl ich seine Nummer habe, nicht einfach mal durchklingeln. Das wäre ja, also ich meine, wenn er sich melden will, weil er sprechen will, dann kann er das jederzeit natürlich tun. Aber ich werde nicht einer von denen sein, die da jetzt medienwirksam zum Telefonhörer greifen und da sofort probieren, irgendwie eine Story draus zu machen und das auszuschlachten. Das ist ja grausam. Ich mag mir nicht vorstellen, wie es ihm geht. Inbar war wirklich eine schöne junge Frau, braune Haare, braune Augen, leichte Locken, ein ganz offenes Gesicht. Und ich habe mich noch probiert, mit ihrem Freund über das Video zu unterhalten, das er gesehen hat, von dem er überhaupt wusste, dass sie in Gefangenschaft und nicht ermordet ist. Das war ein Video, da war Inbar drauf, in Blut überströmt und man hat gesehen, dass sie offensichtlich geschlagen worden war und vier Männer standen um sie rum. Ganz schlimmes Video. Und das Erschreckende ist, dass die Frauenrechtsorganisation das nicht stört. Die internationalen Frauenrechtsorganisationen schweigen. Selbst die Vereinten Nationen for Women, die hat es rund 2 Monate gebraucht, um so ein lapidares Statement, das war schon doof, was da passiert ist, rauszuhauen. Nur um das dann im nächsten Tweet auch gleich wieder anzugleichen und zu sagen, aber alle Gewaltstraftaten sind schlimm, was ja selbstverständlich ist. Aber bei ermordeten und geschändeten Juden, da funktioniert die UN einfach nicht als das, was sie mal gedacht war. Das liegt natürlich daran, dass die UN demokratisch aufgestellt ist. Die UN ist nicht aufgestellt, um der Wahrheit näher zu kommen, um der Gerechtigkeit näher zu kommen. Es ist ein Forum, in dem Länder vertreten sind, die alle eine Stimme haben. Und da kann man sich natürlich ausmalen, was passiert, wenn man über 50 muslimische Länder bei der UN hat, aber ein einziges jüdisches. Und natürlich ist es eine Schande, dass Deutschland sich weiterhin der Stimme enthält, wenn es um anti-israelische Resolutionen geht. Gerade nachdem man so große Töne gespuckt hat, nie wieder, nie wieder, nachdem das dann am 7. Oktober alles so explodiert ist. Aber wo führt einen sowas jetzt hin? Das Grausame, das doppelt Grausame an dieser Ermordung von Inbar ist, sie interessiert hierzulande niemanden. Die Menschen sprechen darüber nicht. Die rund 1200 Opfer des 7. Oktober, die scheinen bereits vergessen und die aktuellen Opfer, die werden praktisch nicht erwähnt. Die Gesichter sieht man nicht, von denen hört man nichts. Es wird nicht erwähnt, wie frauenverachtend, menschenverachtend die palästinensische Terrororganisation Hamas vorgeht, die sowohl in Gaza als auch in der Westbank ein unglaubliches Level an Unterstützung der Zivilbevölkerung innehat, was man sich schwer vorstellen kann. Wir gehen ja immer alle davon aus, dass die Hamas und die Palästinenser nicht dasselbe sind. Was man aber sagen kann und was man aber sagen muss, ist, dass diese barbarische Terrororganisation, für die wirklich Menschlichkeit nicht mal im Nebensatz vorzukommen scheint, dass die einen unglaublichen Support aus der palästinensischen Community haben. Das sind Werte, über die würden sich westliche Parteien und Politiker freuen. Die sind hier unrealistisch. Die Zustimmungswerte, die die Terroristen für ihre Grausamkeit, für die verübte Grausamkeit am 7. Oktober, die Zustimmung, die sie dafür bekommen, die ist um die 80% liegt die. Die absolute Zustimmung. Das sind Spitzenwerte. Das heißt, da ist eine Terrororganisation, die schlachtet Zivilisten dahin auf die barbarischst möglichen Weisen und damit stoßen sie natürlich einen Krieg an, unter dem ihre eigene Zivilbevölkerung massiv leidet. Aber anstatt, dass dann die eigene palästinensische Zivilbevölkerung hingeht und sagt, hey Hamas, was macht ihr da eigentlich? Wenn ihr so mordet, dann tut ihr das nicht in unserem Namen und schon gar nicht in Allahs Namen. Und auch das Leid, das ihr mit diesem Krieg über uns gebracht habt, wir sind jetzt sauer auf euch, wir wollen euch nicht mehr. Das passiert nicht. Das kommt nicht vor. Stattdessen lieben immer mehr Menschen im Gazastreifen und im Westjordanland die Terroristen der Hamas für eben diese brutale und menschenverachtende Vorgehensweise. Es gibt auch diesen Begriff, der geprägt wurde, der Rape-Sistance. Also von Resistance, Widerstand und Rape, Vergewaltigung, die Rape-Sistance. Das sind so Schlagworte, die man jetzt mit dem 7. Oktober und dem palästinensischen Widerstand / der Hamas verbindet, die aber gar nicht mit Scham gesehen werden. Das sind keine Worte, wo dann die eigene Bevölkerung, die palästinensische, sagt, oh Gott, das lehnen wir ab, das ist doch nicht der Freiheitskampf, für den wir stehen. Sondern genau das scheint den Nagel auf den Kopf zu treffen. Genau das scheint die Menschen positiv zu emotionalisieren. Und was das über eine Gesellschaft aussagt, das möchte ich jetzt hier gar nicht bewerten. Das könnte ich mal in einem eigenen Podcast, in einer eigenen Podcast-Folge tun. Denn es ist erschreckend, wenn man gedacht hat, der Begriff Menschlichkeit, der ginge einher mit Würde, der ginge einher mit Leben und Leben lassen, der ginge damit einher, ein Seit an Seit mit dem Feind vielleicht noch als erstrebenswert zu erachten. Aber das ist nicht so. Im Westen sehen wir das so und viele hier tun sich sehr, sehr schwer damit zu verstehen, dass in anderen Regionen dieser Welt anders gedacht wird. Man scheint sich sehr schwer zu tun mit dem Gedanken, dass der Begriff Frieden und dass der Begriff Liebe und dass der Begriff Krieg und dass der Begriff Feind, dass die in anderen Weltreligionen anders definiert werden als bei uns. Und das hat verheerende Konsequenzen, dieses Wegschauen. Ich habe ja, als ich nach Israel geflogen bin, einen neuen Instagram-Account aufgemacht, weil ich mir dachte, jetzt werde ich diese politische Arbeit auch ein wenig öffentlicher machen, die ich ja tue. Und das ist ein kleiner Account mit rund 1300 Followern im Moment. Es ist aber schockierend, was sich da abspielt. Es gibt ein paar Rechtsradikale, es gibt ein paar Linksradikale, die da immer wieder negativ auffallen. Vor allen Dingen aber sind das Muslime, die in Deutschland leben, die mir die bösesten Nachrichten und Drohungen zuschicken und die eben auch keinen Halt machen, wenn es um die Würde anderer geht. Da geht es dann beispielsweise darum, dass ich Bilder von entführten Kindern gepostet habe. Und dann macht man sich unter diesen Bildern darüber lustig oder hegt irgendwelche Gewaltfantasien. Und dasselbe ist dann auch passiert, als ich Inbars Foto gestern gepostet habe. Meine Liste an blockierten Menschen bei Instagram ist wahrscheinlich mittlerweile genauso lang wie die, die mir folgen. Das ist unglaublich, was man da für einen Hass und eine Häme abbekommt. Und den Unterschied der Kulturen, den bemerkt man wahrscheinlich darin, dass ich in rund 7 Wochen in Israel, aber ebenso auch in meiner Zeit in Deutschland, die dieser Konflikt jetzt schon andauert, dass ich gar keine Häme und keinen Hass auf die Palästinenser mitbekomme. Es gibt natürlich eine wahnsinnige Wut und Verletztheit in gewissen Kreisen. Aber wenn jemand ein Bild eines bei den Kämpfen unabsichtlich getöteten palästinensischen Kindes zeigt, ich habe in hunderten Gesprächen und in vielen hunderten oder tausenden Online-Diskussionen nicht einmal gesehen, dass da jemand Jüdisches, jemand Zionistisches, jemand pro-israelisch-christliches, dass sich da jemand ausgelassen hätte, dass da jemand dann Häme gezeigt hätte, sich über dieses tote Kind lustig gemacht hätte. Ich glaube, auf der pro-israelischen Seite, ganz egal, ob wir jetzt von Israelis sprechen, von Juden, von Christen, von Atheisten, ganz egal, das sei jetzt mal dahingestellt, es gibt ja auch Muslime, die Israel ganz stark unterstützen, da macht sich einfach niemand lustig über den Tod. Da freut sich auch niemand über den Tod von Unschuldigen. Das kommt da nicht vor. Das ist einfach nicht Teil der Art und Weise, wie die Menschen in Europa und in Israel erzogen werden. Also ich persönlich müsste zugeben, ich habe sowas noch nicht erlebt. Mir hat noch niemand beigebracht, selbst wenn es um den Feind geht, da freue ich mich doch nicht, wenn auf der Seite des Feindes Zivilisten zu Tode kommen. Da kann das mich doch nicht mit Lust erfüllen, wenn ich Bilder von toten Kindern oder Frauen sehe. Das ist doch widerlich. Und für uns Erwachsene da wirklich große Probleme, weil wir es als Gesellschaft nicht schaffen, diese Probleme zu adressieren. Wir trauen uns nicht. Unsere Politiker trauen sich nicht. Man hat Angst vor einer Islamophobiekeule in dem Moment, in dem der Antisemitismus und in dem der Kampf gegen die freie Welt vollkommen auf den Westen überschwappt. Und natürlich darf niemand Muslime per se verurteilen. Ich bin der Letzte, der das tut. Da kann man sich gerne meine Blogbeiträge zum Thema durchlesen, zum Thema Kopftuch. Oder man kann sich meinen Podcast anhören, der sich mit den arabischen Israelis befasst hat. Dass wir aber aus Angst vor diesem Vorwurf davon absehen, die zu kritisieren, die nicht nur Juden, sondern die unsere freie Welt bedrohen, das ist mir unverständlich. Es ist mir ebenso unverständlich, wie man dazu schweigen kann, wenn jüdische Frauen, Kinder, Männer massakriert werden. Es sind Gedankengänge, die ich einfach nicht nachvollziehen kann. Mir ist das vollkommen egal, wer massakriert wird. Als der IS Zivilisten massakriert hat, fast alle von ihnen übrigens Muslime, als sie die auf unmenschlichste Weise ermordet haben, da war mein Aufschrei da. Natürlich war der da. Und die Gesellschaft hat ihn akzeptiert, in vielen Fällen sogar geteilt. Aber in dem Moment, in dem Juden ermordet wurden oder werden, weil Inbars Tod ja erst gestern bekannt gegeben wurde, da schweigt die Welt, da schweigt auch mein Umfeld in großen Teilen. Und das tut weh, aber vor allen Dingen macht das Angst, weil man nicht weiß, wie sich Geschichte entwickelt, weil man nicht weiß, was dieses Schweigen zur Konsequenz hat, weil Schweigen immer eine Konsequenz hat. Zum Schluss stellt sich mir aber noch eine Frage. Was mache ich denn jetzt mit dem Material, das ich aufgenommen habe? Was mache ich jetzt mit dem kurzen Interview von Inbars Bruder und Freund? Veröffentliche ich das noch? Dann komme ich mir irgendwie fragwürdig vor. Dann komme ich mir vor wie jemand, der das ausschlachtet, um noch ein paar Klicks zu bekommen. Wenn ich aber nicht darüber spreche, wenn ich jetzt sage, aus Rücksichtnahme werde ich das Thema nicht vorkommen lassen, dann hat Inbars Tod keine Stimme hier in Deutschland. Es gibt fast niemanden, der hier darüber berichtet. Und menschlich schulde ich es ihr, dass ich über sie berichte. Genauso wie ich es allen Opfern schulde, die absichtlich brutal massakriert werden. Der Punkt ist nur der, über die meisten davon wird entweder gesprochen oder man weiß nichts und spricht deshalb darüber nichts. Ich glaube, viele wissen gar nicht, was in der Welt sonst so abgeht. Man redet über den Gaza-Konflikt, als sei er der schlimmste der Welt. Wir haben wahnsinnig viele Konflikte, die gerade ongoing sind. Im Sudan zum Beispiel einen ganz brutalen, über den fast niemand Bescheid weiß. Bergkarabach kann man auch nochmal erwähnen. Aber wissentlich wegzuhören, wegzuschauen, den Mund zu halten und dann am Ende noch eine Täter-Opfer-Umkehr zu machen, das ist böse. Und dagegen muss man jetzt was machen. Wie, das weiß ich noch nicht. Vielleicht ergibt sich das. Ich kriege auch immer wieder ganz tolles Feedback hier auf den Podcast. Könnt euch gerne bei mir melden, am besten bei Instagram, @tomdfrei. Ich freue mich über euer Feedback. Vergesst nicht, die Folge zu teilen. Und bis bald.